Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent.
Bei einem russischen Angriff in der zentralukrainischen Stadt Poltawa sind nach Angaben von Präsident Zelensky.
Letzte Woche am Dienstag kam es in der ukrainischen Stadt Poltawa zu einem russischen Raketenangriff. 58 Menschen sind dadurch gestorben. Und am gleichen Tag, am gleichen Dienstag, verkündet Präsident Zelensky auch noch das.
Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні.
Das hat nichts mit dem Raketenangriff zu tun, sondern Zelensky kündet da auch noch eine Regierungsumbildung an, mitten im Krieg. Ivo, da ist ziemlich viel gleichzeitig los in der Ukraine.
Ja, noch mehr als sonst jeweils. Wir hatten bei dieser Regierungsumbildung Umbesetzungen auf mehr als einem Dutzend Spitzenposten. Diese trafen auch den Außenminister Dmytro Kuleba, der ja neben Zelensky, glaube ich, im Rest der Welt das bekannteste Gesicht der Ukraine war. Mhm. Und es ist schon erstaunlich, dass das gerade jetzt kommt.
Es ist der größte Umbau der ukrainischen Regierung seit Kriegsbeginn. Was dahinter steckt, sagt Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Dieser Regierungsumbau, du hast gesagt, der Zeitpunkt ist doch eher erstaunlich, weil man könnte annehmen, dass in so einer Situation, also in einem Krieg, man doch lieber alle Kräfte in den Krieg steckt und nicht irgendwelche Regierungsumbauten und Posten umherschieben.
Ja, das wäre natürlich auch nötig. Die Ukraine kämpft noch immer um ihr Überleben und gerade im Moment ist an der Front wieder sehr viel in Bewegung. Einerseits haben die Ukrainer in den letzten Wochen diesen Erfolg gefeiert in Kursk, wo sie auf russisches Gebiet einmarschiert sind. Dort stagnieren die Fronten jetzt allerdings und gleichzeitig hat sich jetzt gezeigt, dass das im Donbass auch zu Problemen führt für die Ukrainer, dass sie Kräfte dort abgezogen haben. Sie stehen da enorm unter Druck. Und Russland übt diese heftigen Angriffe auf die Energieversorgung aus, die das Leben der Leute sehr schwierig machen, teilweise ohne Strom, sogar ohne Wasser. Also es ist definitiv eine heikle Kriegsphase.
Also will Zelensky mit einer Regierungsumbildung irgendwie ablenken von diesen Problemen?
Die Idee könnte man haben. Zelensky selber stellt allerdings keinen Zusammenhang her. Er sagt, er wolle neue Prioritäten für den Herbst setzen. Das ist zumindest eine Andeutung, dass dieser Herbst nicht ganz einfach wird. Und er sagt in einem Video, was er sich auch von diesen Wechseln erhofft. Und es geht dabei einerseits um mehr Investitionen für die Verteidigung.
Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України, більше активне просування в перемовному Prozesse des Евросоюза.
Aber es geht auch darum, dass diese Verhandlungen mit der EU, die jetzt anstehen, auch Verhandlungen über weitere Waffenlieferungen, mehr Unterstützung für die Truppen, dass er sich da von den Personalwechseln neue Energie erhofft und dass er da teilweise auch nicht zufrieden war mit den bestehenden Ministern.
І на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати.
Also ist es vielleicht wirklich so eine Art Erneuerung, irgendwie neue Kräfte reinzubringen?
Ja, ich glaube aus Zelenskys Perspektive auf jeden Fall. Er versteht sich als ein Anführer, der die Leute auch so ab und zu durchmischt, um Wechsel zu bringen, um neue Dynamik reinzubringen. Und ich glaube, es gibt schon einen Punkt, oder? Ich meine, Dmytro Kuleba, der ehemalige Außenminister, war jetzt fast 5 Jahre im Amt. Mhm. Es gab auch Meldungen, dass er müde sei, dass er kürzer treten will. Die Verschleißerscheinungen dieses Krieges gehen an niemandem spurlos vorbei, oder? Ich meine, das sind jetzt 2,5 Jahre, wo die Leute irgendwie jeden Tag arbeiten, vielleicht auch ihre Familie. Weg sind, keine Wochenenden, lange, lange Tage, große Reisen und so. Da kann ein Wechsel vielleicht auch mal Sinn ergeben, dass man da jemanden, der ein bisschen weniger verbraucht ist, reinbringt. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die Leute alle in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, sondern viele von ihnen kriegen neue Posten und haben dann andere Aufgaben.
Also alles gut gelöst, läuft gut.
Ja, teilweise. Es gab auch Spannungen bei gewissen Entlassungen. Interessant war vor allem der Fall des CEOs des staatlichen Netzbetreibers. Mhm. Der heißt Volodymyr Kudrytsky. Und da hatte man schon ein bisschen das Gefühl, dass der jetzt irgendwie hinhalten muss für viele Sachen, die dort schieflaufen. Das ist natürlich ein großes Problem im Stromnetz, die russischen Angriffe. Die Leute sind da unzufrieden, weil sie teilweise stundenlang, manchmal auch tagelang keinen Strom, teilweise auch kein Wasser haben. Und jetzt hat man da diesen CEO entlassen gegen seinen Willen. Das war ein sehr kompetenter Mann und da versteht man nicht so ganz, warum man gerade jetzt diesen Leiter, also gerade jetzt vor dem Herbst, wenn ja diese Probleme mit dem Strom wohl noch größer werden, dass man den entlässt. Und da gab es auch Rücktritte aus dem Verwaltungsrat als Protest.
Mhm. Weil eben für all diese Angriffe von Russland aufs Stromnetz kann der CEO ja auch nicht so viel dafür.
Nein, natürlich kann der nichts dafür. Und das ist schon auch ein Versuch, glaube ich, einen Sündenbock zu finden für die Hilflosigkeit des Staates. Weil es ist halt sehr schwierig, Stromerzeugung, Masten und Kraftwerke zu schützen vor russischen Bomben und Raketen. Und Zelensky will jetzt schon auch zeigen, dass er da etwas macht und verliert damit aber auch einen Mann, der natürlich sehr viel Erfahrung hat. Für Zelensky sieht das ja halt auch so aus, dass er immer noch sehr beliebt ist. Er ist der populärste Politiker in der Ukraine. Aber seine Werte, die sinken eben auch, weil die Sachen nicht besser werden. Und er hatte zu Beginn zum Beispiel eine Popularität von 90%. Jetzt liegt er bei knapp über 50.
Und dann entlässt er jemanden und hofft, dass das so als Zeichen gewertet wird, dass er da eingreift. Es zeigt ja aber auch quasi jetzt für ihn, dass er auch die Macht dazu hat. Also er kann auch, er ist stark genug, um da einfach jemanden wieder zu entlassen.
Ja, das kann er auf jeden Fall. Das hat er auch schon verschiedentlich gemacht. Das ist ja nicht die erste Regierungsumbildung. Und wir sehen das ja bei einem Dmytro Kuleba, der wirklich eine prominente Figur war und der jetzt möglicherweise als NATO-Botschafter nach Brüssel geht, das ist noch nicht ganz klar. Aber vielleicht ist das schon auch ein Signal von Zelensky, dass es sich niemand zu gemütlich machen soll auf dem Posten. Und man muss dazu aber auch wissen, es ist heute so in der Ukraine, der Präsident setzt die Vorgaben und Parlament und Regierung setzen das um, was er will.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Ivo, du hast beschrieben, dass Zelensky mit dieser Regierungsumbildung auch seine Macht ausspielt. Er gibt vor, das Parlament setzt um. Niemand soll sich da seinen Posten zu sicher sein. Ist er damit, etwas spitz gesagt, auf dem Weg zum Diktator?
Das ist sicher das, was die Russen ihm vorwerfen oder die russischen Trolle. Aber ich glaube, man muss da schon realistisch bleiben und sagen, also das System in der Ukraine gibt dem Präsidenten sehr viel Macht. Er soll diese Macht auch nutzen. Dafür wurde er auch gewählt von den Leuten, die erwarten das von ihm. Mhm. Ich glaube, das Problem ist anderswo. Das Problem sind die Berater, mit denen sich Zelensky umgibt. Das sind mehrere Dutzend und niemand weiß so recht, was die eigentlich machen. Die sind nicht gewählt. Die haben teilweise auch keine offizielle Position und die haben enorm viel Macht. Und es gibt da auch eine besonders umstrittene Figur, die gleichzeitig Zelenskys engster Vertrauter ist und der heißt Andriy Yermak.
Ich habe den noch nie gehört. Was ist das Problem mit ihm?
Ja, das ist vielleicht auch bezeichnend, dass man von dem noch wenig gehört hat, weil das ist wirklich jemand, der sehr stark im Hintergrund agiert. In den Medien wird er deshalb auch als graue Eminenz bezeichnet. Okay. War ein ehemaliger Produzent, ein Anwalt, den Zelensky noch aus seiner Zeit als Fernsehstar kennt. Und heute zieht der wirklich als Leiter dieser Präsidialverwaltung ziemlich viele Fäden im Hintergrund. Jetzt auch wieder bei dieser Regierungsumbildung. Er ist deshalb so einflussreich, weil Zelensky ihm vertraut und ihm eigentlich inzwischen einen Großteil der Innenpolitik übergeben hat und dass Yermak dann eben auch Posten besetzt, weil Selenskyj halt zu wenig Zeit hat, weil er sich auf den Krieg konzentriert und auf die Außenpolitik. Und Yermak hat jetzt immer wieder Vertraute an die Macht gebracht. Beispiel im Außenministerium, der neue Außenminister, das war sein Stellvertreter und der ist eigentlich seit einiger Zeit der, der im Außenministerium sehr wichtige Entscheidungen trifft und dies jetzt auch offiziell tut.
Also heißt das, diese Regierungsumbildung ist eigentlich so ein Powerplay von diesem Yermak, dass er seine Macht ausbauen kann?
Ja, auf jeden Fall. Teilweise ist das ein Powerplay, das gibt ihm auch mehr Macht und er nutzt das sehr geschickt. Er nutzt seine Nähe zu Selenskyj dafür. Da geht es um politische Macht, aber es geht auch um wirtschaftliche Macht, weil im Krieg sind ja auch viele, zum Beispiel Industrieunternehmen, wurden verstaatlicht und da versucht man natürlich auch, Leute in die richtigen Positionen zu bringen, um da auch die Geldflüsse zu kontrollieren.
Ist das jetzt gefährlich, wenn da Berater aus dem Hintergrund, eben du hast gesagt, die graue Eminenz, so viel Macht und vielleicht auch Geld erhalten?
Ich glaube, es ist gefährlich in dem Sinne, dass es halt Vertrauen kostet. Das ist etwas, wo die Leute halt finden, ja, okay, ist halt wie früher, wo irgendwelche undemokratischen Leute da die Macht an sich gerissen haben. Also ich glaube, das ist gefährlich im Sinne deshalb, dass die Leute halt vielleicht weniger an die demokratischen Verbesserungen glauben in der Ukraine. Dass jetzt da eine Diktatur daraus entsteht, das glaube ich eigentlich nicht, weil Selenskyj weiß auch selber, dass er da nicht zu weit gehen kann. Er weiß auch, dass seine Berater wirklich nur aus dem Hintergrund agieren können. Und er weiß ja auch, dass in der Vergangenheit in der Ukraine, wenn Präsidenten zu autoritär geworden sind, dann gab es eigentlich immer Revolutionen. Also Maidan 2014, Orange Revolution. Also ich glaube schon, dass auch er weiß, dass man da nicht endlos weit gehen kann. Und von dem her ist das eine ungute Entwicklung, aber ich glaube jetzt nicht eine, die die Demokratie in Frage stellt.
Wenn wir jetzt zu dieser Regierungsumbildung zurückkommen, also da steckt vielleicht ein Teil Erneuerung darin, dann Sündenböcke, dass man ein Zeichen setzen möchte und dann eben auch dieser Griff nach der Macht. Heißt das also, diese Regierungsumbildung ist doch irgendwie auch ein Zeichen einer Krise, also dass man da nicht mehr so richtig weiter weiß?
Ja, ich glaube schon, dass das ein Krisenzeichen ist. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, dass Selenskyj in einer Sackgasse steckt, weil das System zeigt wirklich Ermüdungserscheinungen. Ja. Die Leute sind kriegsmüde. Dieser Krieg hat ihr Leben einfach schwierig gemacht und es wird nicht einfacher. Das heißt auch, die Leute sind unzufrieden mit der Regierung, weil die halt viele Antworten auch nicht hat. Und gleichzeitig kann man momentan halt keine Wahlen durchführen. Das geht nicht, wegen der Verfassung nicht, aber es geht auch nicht, weil die Russen halt Städte ständig mit Raketen und Bomben beschießen. Wie willst du da einen Urnengang durchführen? Also das heißt, Selenskyj braucht es irgendwie auf seiner Position. Er will da auch bleiben. Er versucht zu zeigen, dass sich etwas ändert. Aber so richtig ändert sich halt nichts. Und deshalb wird, glaube ich, auch diese Regierungsumbildung als Zeichen der Erneuerung einfach ein bisschen verpuffen.
Ivo, ganz herzlichen Dank.
Ja, danke euch. Gruß nach Zürich.
Das war unser Akzent mit Korrespondent Ivo Mainzen. Ich bin Antonia Moser. Und was wir auch noch haben, ganz neu im Angebot, ist ein USA-Podcast, Amerika entscheidet, weil dort geht es ja langsam aber sicher auf die Wahlen zu. Zu hören jeden Mittwoch neu, da wo man sonst auch Podcasts findet. Und bis bald.